herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Woodcasts. Dieses Mal schon die Folge Nummer 6. Wer hätte es gedacht, seit Anfang des Jahres bereits 6 Folgen. Schön, dass ihr wieder alle zuhört. Neben mir sitzt wie immer Michael Merck. Und heute gehen wir den nächsten Schritt in unserer kleinen, ja, klein ist fast ein bisschen untertrieben, Reise durch das Bauordnungsrecht. Nachdem wir uns ja in der letzten Folge intensiv mit Bauprodukten beschäftigt haben, soll es heute um das Zusammenspiel der Bauprodukte gehen, sprich um die Bauarten. Und heute werden wir auch sehen, dass es nicht nur immer um Brandschutz geht bei dem Thema Bauarten, sondern es geht immer um alle 6 Grundanforderungen aus der MVV-TB.
Ja, hallo Adrian. Von mir auch ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer. Und wie du schon gesagt hast, geht es heute um ein Thema, das in der Praxis extrem wichtig ist und das man sauber verstehen muss, um Fehler zu vermeiden und am Ende natürlich auch den aus den Fehlern resultierenden Ärger.
Ja, okay, aber bevor wir in das ganze Thema wieder einsteigen mit diesen Bauarten, machen wir nochmal ganz, ganz kurz eine kleine Wiederholung zur letzten Folge. Da ging es um die Bauprodukte und damit man das wirklich genau auseinanderhält, was ist Bauprodukt und Bauart. Michael, nochmal ganz kurz, was ist ein Bauprodukt?
Ein Bauprodukt, das ist einfach ein Produkt für das Bauwesen, also für das Bauen, das hergestellt wird, transportiert werden kann noch, das ist eine Grundvoraussetzung, und gehandelt werden kann. Und das ist was, wenn in irgendeinem Werk oder in irgendeiner Produktionsstätte entsteht und natürlich unter kontrollierten Bedingungen dann auch produziert wird und dann auf die Baustelle geliefert wird, nachdem es vom Kunden sozusagen bestellt oder eingekauft worden ist.
Okay, also nochmal ganz konkret, es geht um Sparren, um Dämmstoffe, um Dübel, um OSB-Platte, das sind alles Bauprodukte und wir unterscheiden dann, wie es letzte Mal schon erläutert, die europäischen Bauprodukte, die entweder über die harmonisierten Normen geregelt sind oder dann über eine ETA aus einer EAD kommen. Und dann, wenn es da nichts gibt im europäischen Rahmen, gibt es die nationalen Bauprodukte, die nach dem Teil C der MVV-TB geregelt sind oder dann im Zweifelsfall als Pendant zur ETA, die über eine sogenannte allgemeine bauaufsichtliche Zulassung verwendbar gemacht werden.
Ja, und vielleicht auch nochmal wiederholend, wenn man sich das vorstellt, das kann ja von ganz klein das Bauprodukt losgehen, dann sage ich jetzt mal der Sand oder die einzelne Schraube, dann bis hoch zu zusammengesetzten Elementen. Und jetzt ist es natürlich wichtig, wo finde ich diese Dinge überhaupt? Den Sand oder die Schraube, das ist ja sowas Allgemeines, das finde ich sicherlich in der technischen Baubestimmung, aber die anderen Dinge, die muss ich suchen. Und ja, Adrian, wo finde ich die jetzt überhaupt?
Na gut, also das ist natürlich immer die wichtigste Frage. Man muss ja nicht immer wissen, was alles ist, sondern man muss ja eigentlich wissen, wo es steht. Also wir fangen erst einmal europäisch an. Wenn ich also ein Bauprodukt habe, das europäisch nach den technischen Regeln, also einer europäischen HEN geregelt ist, dann finde ich die harmonisierten Normen immer in diesem Amtsblatt der EU, also Official Journal of the EU. Und das ist so die europäische Seite, genau, wenn man die Norm hat dazu.
Genau, Normen, wie ich gerade gesagt habe, gibt es natürlich nur, wenn was immer wiederkehrend, sehr, sehr oft von allen möglichen Leuten gebraucht wird und dann setzt sich die Normengruppe zusammen und dann gibt es diese Norm dazu. Das ist ein ewig langer Weg. Und den kürzeren Weg ist dann das EAD, wie wir ja gesagt haben, die European Assessment Document und mit der kriege ich dann eine ETA, also eine etwas kürzer oder schnellerer Prozess, um ein europäisches Produkt immer noch zu regeln.
Okay, und wenn man diese europäisch-technische Bewertung sucht, dann kann man die finden auf der Webseite EOTA, also EOTA.eu. Dort findet man alle erteilten ETAs bzw. die Informationen dazu und die konkrete ETA bekommt man dann entweder von der Stelle, bei der sie ausgestellt wurde oder eben dann beim Hersteller.
In dem Fall ist eigentlich ja der Hersteller der Eigentümer, wenn man es mal so will, dieser ETA. Und deswegen wird der Hersteller vermeintlich die Anfrage dort bekommen. Aber das ist gar nicht so wichtig, dass ich die ETA in den Händen halte, weil, wie wir ja gelernt haben, des Bauproduktes europäische zunächst mal CE gekennzeichnet ist und damit ich weiß, was ich da in den Händen halte und was ich von dem Bauprodukt sozusagen erwarten kann, brauche ich die Leistungserklärung, die DOP, also Declaration of Performance. Und aus der bekomme ich alles raus. Die ETA ist erstmal für mich als Verwender des Bauprodukts gar nicht interessant. Ich brauche CE-Kennzeichnung, schaue ich drauf, da steht auch dann die Nummer der Leistungserklärung drauf und dann brauche ich die Einbauanleitung und dann bin ich fertig. Weil viele immer sagen, ja, wo ist jetzt die ETA oder so. Die spielt für mich eigentlich als Verwender des Produktes gar keine Rolle. So, und jetzt, wenn wir diese europäischen verlassen, dann kommen wir ja zu den nationalen und da gehe ich wieder zunächst mal, wenn ich mich nach einer technischen Baubestimmung, also für ein häufig wiederkehrendes Produkt interessiere, in die Musterverwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen, also MVVTB oder dann in den jeweiligen Ländern in die Landes-TBs. Und da schaue ich zunächst mal in den Teil C rein und da stehen wieder Regelungen, wie diese Bauprodukte sozusagen geregelt sind.
Okay, also dann weiß ich, europäisch muss ich gucken, da kriege ich dann ein CE-Kennzeichen und wenn es national ist, sind wir wieder bei der MVVTB. Und wenn dort nichts finde, wenn ich da nichts finde oder ein spezielles Produkt habe, dann lande ich beim DEBT, oder?
Genau, das ist 100% der gleiche Weg eigentlich schon wieder. Wir haben EOTA oder dieses Official Journal von der Europäischen Union. Das ist das Pendant zu dieser MVVTB und da stehen diese häufigsten Produkte mit ihren technischen Regeln drin. Und wenn ich dann eben da nichts mehr finde, dann gehe ich runter in die nächste Ebene. Das wäre beim Europäischen die ETA und beim Bauprodukt, beim Nationalen halt die ABZ. Also die allgemein bauaufsichtliche Zulassung.
Okay, so und dann habe ich das alles gefunden und dann wissen wir, okay, es gibt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung beim DEBT und eigentlich kann man doch zusammenfassen, egal ob es europäisch oder national ist, am Ende gilt doch immer, der Hersteller erklärt die Leistung des Bauprodukts, stellt über eine werkseigene Produktionskontrolle sicher, dass die Leistung auch eingehalten wird. Und jetzt kommt der Schritt, über den wir uns heute unterhalten wollen. Bisher haben wir nur wiederholt, weil aus diesen Bauprodukten entsteht ja noch kein Gebäude, sondern für das Entstehen eines Bauwerks brauchen wir doch die Bauart, oder?
Ja, also die Bauart, das ist jetzt die Verwendung der Bauprodukte, die ich jetzt hernehme und damit das Gebäude errichte. Also das Bauprodukt selbst ist nur sozusagen ja, das einzelne Produkt, das einzelne Stück und dann die Art und Weise, wie ich das zusammensetze, verbinde, anschließe, einbringe, das ist die Bauart und das ist die Anwendung dann.
Okay, also da sind wir wieder bei unserem klassischen Beispiel. Der Dachstuhl, der besteht aus Pfetten, Sparren und Nägeln, alles Bauprodukte und das Zusammensetzen auf der Baustelle ist am Ende die Bauart. Dann lass uns das Ganze doch einmal wieder strukturieren und runterbrechen in Einzelteile. Wir fangen erst einmal wieder mit dem europäischen Rahmen an. Was ist denn die europäische Bauart?
Ja, da können wir es jetzt relativ kurz machen heute, weil europäisch gibt es keine Bauart. Oder hast du schon jemals ein Gebäude, das am Boden hingeschraubt ist, auf einem LKW gesehen? Also ich nicht.
Ja. Gut, ein Modul könnte man so sehen, aber gut. Erklär uns doch mal, warum ist das eigentlich so? Warum gibt es keine europäischen Bauarten?
Ja, also Europa, wenn wir mal den Sinn von Europa uns überlegen, dann ist es einfach, es soll der freie Handelsverkehr zwischen den europäischen Mitgliedstaaten oder Wirtschaftsstaaten dort geregelt sein. Und das heißt, alles, was transportiert werden kann, alles, was gehandelt werden kann, interessiert überhaupt Europa. Und alles andere, was jetzt davon wegfällt, es ist dann ja mehr oder minder die Bauart, also das Zusammenfügen. Und da geht es ja auch um nationale Schutzniveaus, Sicherheitsgedanken. Und das regeln wir eben oder regelt jedes Mitgliedsland dann selber. Also wichtig ist, EU kann eigentlich nur Bauprodukte handeln, die von einer Stelle zur anderen transportiert werden können und keine Tätigkeit auf der Baustelle.
Okay, das heißt, alles, was Bauarten betrifft, ist grundsätzlich erst einmal national geregelt, oder?
Ja, genau. Also national geregelt und wenn wir uns bei den Regelungen nationalen anschauen, dann beginnt das Spiel immer bei der MVVTB. Genau wie bei den Bauprodukten. Ich fange immer mal bei der MVVTB oben an.
Okay, dann kommen wir ja jetzt eigentlich zu des Pudels Kern, wenn man so will. Wie werden denn jetzt dann eigentlich Bauarten geregelt? Also wo finde ich da was und wie gehe ich an diese Bauart, die das Zusammenfügen der Bauprodukte regelt, wie gehe ich da ran? Wo finde ich da was?
Ja, wenn wir uns in Erinnerung bringen, wie das bei den Bauprodukten waren, dann ist das immer das gleiche System. Zunächst mal können wir jetzt wieder für die allgemeinen, immer wiederkehrenden Dinge, gibt es vielleicht eine Norm, die dazu geschrieben worden ist und die finde ich dann natürlich in der MVVTB aufgelistet. Da haben wir jetzt quasi ja, das sind wir mal durchgegangen, den Abschnitt A und da kommen wir wieder. Und wie du vorher schon eingeleitet hast, nicht nur Brandschutz, sondern da kommen jetzt alle sechs Gebäudeanforderungen zusammen. Und zu diesen sechs Gebäudeanforderungen kommen dann die einzelnen Normen, die da für die Planung, Bemessung und Ausführung sozusagen wichtig sind.
Okay, das sind also so klassische Dinge wie das Mauern von Wänden, das Errichten eines Dachstuhls oder einer Leichtbauwand auf der Baustelle. Entscheidend ist, es wird ein Bauprodukt auf der Baustelle nicht im Werk aus Bauprodukten zusammengefügt. Das heißt, man sieht es ja auch, wir könnten eine Holztafelbauwand haben, die ist ein Bauprodukt, wird im Werk überprüft und im Vergleich dazu haben wir eine Trockenbauwand, die eben nicht im Werk gebaut wird, sondern aus Bauprodukten auf der Baustelle zusammengesetzt wird. Es wird also eine Bauart angewandt, die das Zusammenfügen der Bauprodukte definiert.
Genau. Und da haben wir natürlich diese allgemeinen technischen Regeln, die das beschreiben. Und ja, auch genau nach diesen Regeln kann ich das dann ausführen oder errichten. Und dann brauche ich nichts weiter zunächst mal.
So, Michael, und du bist natürlich immer so forsch und schreitest immer gern voran und sagst, naja, da gibt es dann technische Regeln und die beschreiben, wie man die Bauart macht. Und jetzt bin ich mal wieder ganz frech und sage einfach zu dir, was tun wir denn, wenn es keine technische Regel gibt? Was machen wir denn dann? Wie ist es denn dann? Wie ist denn dann der Verfahrweg an der Stelle?
Ja, da regelt die Bauordnung selber, sagt mir, wenn es keine technische Regel gibt oder wenn ich von einer technischen Regel wesentlich abweiche, und da kommen wir auch später vielleicht noch kurz dazu, wesentlich, was ist denn wesentlich, dann brauche ich eine Bauartgenehmigung. Also das sagt mir zunächst mal die Bauordnung schon. Und für diese Bauartgenehmigung, da gibt es jetzt zwei Wege.
Okay, dann haben wir wieder unsere beiden Kandidaten. Die hat man nämlich das letzte Mal schon besprochen, ganz kurz. Die allgemeine Bauartgenehmigung. Das heißt, immer dann, wenn ich so eine Bauart öfter anwenden möchte und immer mal wieder zur Verwendung bringen möchte oder zur Anwendung bringen müsste, korrekterweise, dann brauche ich eine allgemeine Bauartgenehmigung. Und wenn ich es nur einmal ausprobieren möchte, sozusagen, dann könnte ich mir eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung beantragen. Das ist sozusagen die Zustimmung im Einzelfall als Pendant zum Bauprodukt in letzter Konsequenz, oder?
Das ist ganz genau. Also, wenn man sich's mal so nebeneinander stellt, dann ist das eigentlich ja das komplett gleiche Verfahren mit paar wenigen anderen Namen. Ja, also, wir haben bei dem Bauprodukt haben wir die ABZ für immer für allgemein, also öfters anwendbar und das ZIE für den Einzelfall. Und bei den Bauarten haben wir die ABG, also die allgemeine Bauartgenehmigung für die häufigere Anwendung und die vorhabenbezogen, also einmal die Bauartgenehmigung, um das zu regeln. Aber das sind im Wesentlichen immer die gleichen Vorgänge. Wichtig ist vielleicht noch, um das dazu zu sagen, die Begriffe nicht mischen, also nicht, das höre ich nämlich häufig, dass die Begriffe halt immer wieder gemischt werden und falsch angewendet werden. Wir sind bei der Zulassung und bei der Zustimmung für das Produkt und die Genehmigung für die Verwendung, für die Anwendung.
Ja, man sieht schon, sprachlich ist dieses deutsche Bauproduktenrecht gar nicht so trivial in Verwendung, Anwendung. Und du hast es jetzt wunderbar ausgeführt und das fand ich super, weil das immer wieder auch in der Praxis gibt es nur so einen klitzekleinen Sonderfall, der immer wieder zu sprachlichen Verwirrungen führt. Und zwar gibt es ja die sogenannte allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fürs Bauprodukt und dann gibt es die allgemeine Bauartgenehmigung und dann gibt es noch was, das kennen ganz viele schon von früher, das sogenannte allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis. Und das macht es natürlich sprachlich noch etwas schwieriger. Das wird ganz gerne in den Topf geworfen mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Und vielleicht kannst du uns da noch einmal ganz kurz diesen Exkurs geben, dieses Zwitterwesen des bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Das hat ja ganz viele Funktionen. Vielleicht kann man das auch noch mal ein bisschen genauer beleuchten an der Stelle.
Also das ABP wird es in der Kurzform genannt und das Prüfzeugnis ist dafür da, wenn man viele Sachen schon zum Beispiel geregelt hat und jetzt will ich noch eine Leistung, wo ich vielleicht unter Umständen sogar besser bin als mit meinem eigenen Produkt, will ich noch regeln, wenn man bei dem bei den ABZ und ABG sind, da kann ich eine Leistung über so ein allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis dann hinzufügen oder regeln. Wichtig an der ganzen Sache ist, es ist nur die eine Leistung möglich, also ich kann nicht jetzt verschiedene Sachen dort regeln, sondern nur eine Leistung und ganz wichtig oder die wichtigste Grundlage ist, es muss nach einem bekannt gemachten Prüfverfahren sozusagen die Leistung ermittelbar sein. Also ich kann nicht irgendwas ganz Kompliziertes mir da ermitteln, sondern ich muss klare Prüfregeln dazu haben und dann gibt es ja auch den Unterschied, dass es nicht mehr an ein deutsches Bauinstitut da mich wenden muss, sondern ich kann direkt zu einer Prüfstelle gehen, die dafür anerkannt ist und die prüft es genau nach dem bekannten Weg und dann stellt sie dir ein ABP aus. Und deswegen sehen wir auch, wenn wir jetzt vielleicht noch das Ganze ausführen, auf den ABZ und auf den ABGs ist immer der Kopf des Deutschen Instituts für Bautechnik drauf und auf den ABPs, Prüfzeugnissen, da ist immer der Briefkopf der jeweiligen Prüfstelle drauf. Da hat das Deutsche Institut für Bautechnik gar nichts damit zu tun.
Okay, Michel. Das hast du jetzt wieder schön erklärt, du bist aber natürlich schön abstrakt geblieben, ne? Also du hast jetzt sozusagen mal die wissenschaftliche Erklärung und die behördenformalrechtliche Erklärung dafür gegeben. Und da wir ja als Zuhörer sehr viele Praktiker haben, die die Anwendung machen müssen von diesen ganzen Formalismen, bitte ich dich jetzt nochmal, jetzt erklärst doch mal einmal konkret an einer Trockenbauwand im Hinblick auf den Feuerwiderstand.
Mhm. Ja, das ist ein gutes Beispiel jetzt. Also grundsätzlich ist jetzt diese Trockenbauwand über die technische Regel beschrieben. Also zum Beispiel, wie sie in den Schichten, wie sie in den Aufbauten und Anschlüssen zu errichten ist, ist in der DIN 4102 Teil 4 benannt. Das ist unsere zentrale Brandschutznorm. Ja, aber jetzt gibt's ja Hersteller, wir machen jetzt keine Produktwerbung oder irgendwas, aber es gibt ja verschiedene Hersteller von Gipsfaserplatten oder Gipskartonfeuerschutzplatten und die sagen, naja, meine Platte ist ein bisschen besser als wie oder kann eine bisschen bessere Leistung in Bezug auf den Feuerwiderstand, also Raumabschluss oder Standsicherheit erfüllen, als es in dieser technischen Regel dort beschrieben ist. So, und dann kann dieser Hersteller natürlich jetzt zu einer Brandprüfstelle gehen, weil die Prüfregeln für die Bestimmung des Feuerwiderstandes sind ganz klar und sagen, ja, hier, ich baue jetzt dir da in den Prüfrahmen sozusagen da so eine Wand ein, in Trockenbauwand, und dann wird die bitte geprüft, wenn sie diese 60 Minuten oder 90 Minuten oder 30 Minuten schafft, dann kann ich da ein Prüfzeugnis drüber ausstellen und dann habe ich vielleicht jetzt abweichend zu der technischen Regel, wo ich normalerweise eine, nennen Sie es mal, 15 mm dicke Platte brauche, habe ich jetzt nur eine 12,5 mm Platte da gebraucht, um die gleiche Feuerwiderstandsdauer zu bekommen. Und deswegen, ich weiche ab von der technischen Regel, also von der DIN 4102 Teil 4, Entschuldigung, Und habe mir dann Prüfzeugnis für diese eine Leistung geholt. Die Anschlüsse, also wie das Ganze jetzt wieder an andere Bauteile anzuschließen ist und wie das drumherum zu machen ist, das belasse ich aber bei der 41.02 Teil 4.
Okay, das heißt also, das Prüfzeugnis ersetzt nur einen einzigen Teil, zum Beispiel den Feuerwiderstand beim Brandschutz. Der Rest bleibt immer nach der bekannten technischen Regel. Ich schneide mir sozusagen was raus und das weise ich gesondert als einzelne Leistung nach. Das ist also so der Kern dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, um das zu wiederholen. Und jetzt gibt es aber in der Praxis noch eine zweite Sache und das ist, kommt mittlerweile, und das ist mir erst so mit der Vorbereitung auf diese Folge aufgefallen, das kommt relativ häufig vor, die sogenannten Kombibescheide, die aus einer ABZ und einer ABG bestehen. Vielleicht kannst du da mal drauf eingehen, was es damit auf sich hat und dann schauen wir uns mal an, wie sich das an einem Beispiel auswirkt.
Ja, genau. Also wie das allgemein bauaufsichtliche Prüfzeugnis auch für Bauprodukt und Bauart heranziehbar ist, hat man sich natürlich überlegt. Und das ist eigentlich in der letzten Zeit erst so häufig gekommen, weil man gesehen hat, naja, immer wenn ich so ein Bauprodukt regle, das neu ist, insbesondere ja bei den Vorhabenbezogenen, wo ich eine ganz neue Sache zum ersten Mal regle, dann reicht mir das nicht nur, das Bauprodukt in der Regel zu regeln. Ja. Deswegen gibt es dann Kombibescheide. Und da fügt man einfach diese Regelungen für das Bauprodukt und für die Bauart, die ja in einem Stück weit dann am Ende zusammen, die ich zusammen brauche als Ver- und Anwender, fügt man die zusammen.
Okay, also das heißt, wir haben in diesem Bescheid sozusagen mehr oder weniger zwei Teile. Der eine Teil, der regelt das Bauprodukt, das im Werk gefertigt wird, und der andere Teil zeigt uns, wie auf dem Bauwerk sozusagen das Bauprodukt mit dem Bauwerk verbunden wird. Es gibt also für das keine allgemeine technische Regel für diese Bauart. Deswegen wird es eben gesondert in dieser ABG geregelt und dann kann ich es eben nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ABG letztlich errichten. So, und jetzt habe ich ja versprochen, weil das ist ja immer so kryptisch. Der Michael möchte was sagen, sofort. Michael, du darfst gleich was sagen. Wir machen jetzt ein Beispiel für ein Wärmedämmverbundsystem an einem Gebäude mit einer Außenwand in Holztafelbauweise in der Gebäudeklasse 5 und wir schauen uns jetzt mal an, wie ich mit so einem Kombibescheid umgehen möchte und der Michael möchte noch was ergänzen zu
Ja,
dem.
ich würde sehr gerne was ergänzen, und zwar, was nämlich im Moment, dass jeder Holzbauer so auch als Beispiel sich gut vorstellen kann, wenn ich Raummodule, wir haben ja einen Haufen mittlerweile auch mit diesen Modulen zu tun, und bei den Raummodulen ist einerseits die Herstellung des Moduls nicht geregelt und andererseits ist manchmal auch das Zusammenfügen der Raummodule auf der Baustelle auch nicht nach den allgemeinen Spielregeln möglich. Und da stellt, weil das ja nicht nach ABG oder ABZ funktioniert, sondern immer bauvorhabenbezogen ist, dort stellt dann die oberste Baubehörde ebenso einen Kombibescheid ZDE VBG aus, ja, und regelt zunächst in dem Ding dann, wie wird das Raummodul hergestellt aus seinen ganzen Einzelkomponenten und wie wird es dann auf der Baustelle auch zusammengefügt, beziehungsweise wie ist diese abweichende Zusammenfügung da zu beschreiben? Das wäre so ein Klassiker, was vorhabenbezogen von einer obersten Baubehörde ausgestellt. Und jetzt hast du gerade schon ein nettes Beispiel noch gebracht, was ja super spannend ist und was, möchte ich mal sagen, zu 50%, wenn nicht mehr, schief geht. Das ist, wenn Wärmedämmverbundsysteme aufgebracht werden. Und da muss ich mir eben jetzt ganz genau anschauen, wie funktioniert das? Also wie kann ich das jetzt richtig machen? Und das Spannendste ist natürlich noch, wenn es im Holzbau, im mehrgeschossigen Holzbau passiert, weil dann habe ich auch noch unterschiedliche Komponenten, die da zusammenkommen und die ich ganz richtig zusammenbauen muss.
Ja gut, okay. Also dann lass uns doch jetzt einfach mal das Ding konkret durchspielen. Also ich möchte jetzt ein Wärmedämmverbundsystem in der Gebäudeklasse 5 auf eine Holztafelbauweise Tafelbauband aufbringen. Also dann gehe ich erst einmal auf die Seite vom DIBT, weil wir haben gesagt, die Kombibescheide fürs Wärmedämmverbundsystem, die finden wir auf der Seite vom DIBT. Ich gehe auf die Seite vom DIBT unter den Reiter Zulassungsdownload und suche dann als Suchbegriff zum Beispiel Wärmedämmverbundsysteme schwer entflammbar für Außenwände in Holzbauart. So, und dann gibt es tatsächlich auch einen Treffer. Ich habe das heute früh mal ausprobiert. Zum Beispiel ein System, das hier beispielsweise eine Zulassungsnummer trägt, Z33 irgendwas. Und das ist dann letztlich unsere Arbeitsgrundlage, die wir jetzt einfach mal bewerten müssen.
Und jetzt darf ich eben nicht den Fehler machen, dass ich nur vorne drauf schaue kurz und sage, ah, oh, wunderbar, das ist ja jetzt genau das Bauprodukt oder die Bauprodukte, die ich da gern habe und mit denen ich gern arbeite, sondern da muss ich schon genauer reinschauen. Also da reicht nicht einfach nur Titelblatt und dann geht's schon los, sondern, Adrian, da müssen wir richtig tief reinschauen.
Okay, also drüber swipen sozusagen, um in der Social-Media-Generation zu bleiben, reicht nicht. Also verdammt nochmal, es ist irgendwie schwierig. Ich muss es konkret und komplett durchlesen, sonst läuft es da nicht an der Stelle. So, und wie gehst jetzt du als Brandschutzprüfsachverständiger, wie gehst du an sowas ran in der Praxis?
Ja, als Brandschutzprüfsachverständiger plane ich nicht, deswegen würde ich da schon Zettel zumachen.
Keine Ausreden jetzt.
Aber als Brandschutz, als Errichter, ja, weil, muss ich schon mal sagen, weil wir werden da immer wieder genötigt, da irgendwie mitzuhelfen, aber planen muss natürlich der Errichter oder derjenige, der es dann am Ende ausführt, der muss sich sicher sein, was er da macht. Und letztendlich, da gibt es ja brutal viel Komponenten aus dem so ein Wärmedämmverbundsystem zusammengefügt ist. Dann gibt es die Dämmstoffe, angefangen vom, ich sag's sehr ungern, aber EPS bis über Mineralwolle hin zur Holzweichfaser, jetzt werden wir schon ein bisschen geschmeidiger, dann den verschiedenen Verbindungsmittel wie Klebemörtel, wie Dübel, Gewebe, dann in den letzten Schichten, Putzsystem und ganz, ganz wichtig ist eben, ich muss mich genau an diese Komponenten halten. Also die müssen wir genauso verwenden, wie sie im Bescheid stehen.
Okay, ich kann nicht einfach irgendeinen Dübel nehmen oder irgendeinen Putz, sondern wenn, und das kommt häufig in der Praxis vor, wenn eine bestimmte Putzart oder ein Hersteller dazu drinsteht, muss ich genau das nehmen, was in diesem Zulassungsbescheid am Ende drinsteht.
Ja, das ist eigentlich genau das gleiche Vorgehen wieder. Das ist kein oder das ist ein System und kein Baukasten. Wir haben auch gesagt, ich kann auf dem Dachstuhl zwar alles Nägel und Spannen und alles nach richtigen Bauprodukte haben, aber ich muss mich auch an der Statik halten und zu viele Nägel reinhauen, wie notwendig sind. Und da ist es bei der Fassade ja genau das Gleiche. Ich muss genau die Komponenten verwenden, die zumal früher in einer Prüfung so quasi die Leistung erfüllt haben. Und dann kann ich nicht alles andere machen, anders machen, sondern muss mich genau dran halten.
So, jetzt sage ich dir als Praktiker, das nervt mich schon wieder. Was muss ich denn jetzt noch alles prüfen? Jetzt habe ich überprüft die Dübel, das Putzsystem. Ja, was steht denn da eigentlich in so einem Bescheid noch alles drin?
Ja, da steht zum Beispiel, wie ich gerade einleitend gesagt habe, auch, worauf darf ich denn das überhaupt machen? Das war mit dem Verbundsystem draufpappen, hätte ich jetzt beinahe schon gesagt. Ja, also gibt ja verschiedene Untergründe. Kann ein Gebäude geben, das in Ziegel oder in mineralischer Bauweise, kann in Holzbauweise sein. Und ich kann nicht einfach aus einem Bescheid jetzt so WDVS rausnehmen und überall draufpappen. Also ich muss schon mal schauen, geht nur auf bestimmte Untergründe und wenn ihr jetzt einen Tafelbau habt, dann wäre das ja mit irgendeiner abschließenden Platte, sei es jetzt eine USB oder zum Beispiel eine Gipsplatte. Ja. Und dann gibt es auch so Mindestanforderungen an die Abreißfestigkeit, an die Ebenheit, also über Übergangsregelungen und auch eben wie der Untergrund beschaffen sein muss.
Okay, also das heißt, es ist alles relativ genau geregelt, so wie geprüft wurde. Es ist der Untergrund geregelt, es ist die Ebenheit ist geregelt, es ist ganz klar definiert, wo darf ich überhaupt welches Wärmedämmverbundsystem in welcher Art und Weise einbringen. So, und jetzt können wir uns dann trotzdem nochmal den Brandschutz anschauen in der Gebäudeklasse 5. Wir waren ja bei unserem Beispiel, wir haben ja dem Verbundsystem auf einer Holztafelbauwand in der Gebäudeklasse 5. Und aus der Bauordnung wissen wir jetzt, dass wir schwer entflammbare Baustoffe an der Fassade brauchen. Das ist eine Anforderung aus der Bauordnung. So, und was mache ich denn jetzt? Also wie gehe ich denn jetzt weiter vor?
Also die Bauordnung sagt da, Oberflächen von Außenwänden und Außenwandbekleidungen müssen mindestens schwer entflammbar sein. Und das muss ich jetzt aus dem Bescheid rauslesen können. Und da gibt es unten über Abschnitt 3 dieser Bescheide, die sind schon immer gleich aufgebaut, was das dann ein wenig leichter machen soll. Aber die sind immer gleich aufgebaut und dann gibt es da einen Abschnitt für den Brandschutz. Und dann steht unter den und den und den Rahmenbedingungen, kann ich das WDVS-System als schwer entflammbar einstufen. Und genau, weil in so einem Bescheid natürlich immer unterschiedliche Varianten aufgeführt werden, muss ich mir dann an diese Variante natürlich halten oder an diese Varianten, wenn es mehrere sind, die schwer entflammbares System ergeben. Und da muss ich die ganze Litanei an Regelungen dann einhalten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Holzweichfaser oder eine Holzfaserdämmplatte da habe, dann und die als WDVS einsetze, dann werde ich wahrscheinlich das schwer entflammbar nicht erfüllen, oder wahrscheinlich ist sogar falsche Wort, ich werde es nicht erfüllen, weil zunächst mal diese ganzen Regelungen dort sagen, das System ist maximal normal entflammbar.
Okay, also das heißt, die Tatsache, dass ein Zulassungsbescheid, ein Kombibescheid vorliegt, alleine reicht uns nicht. Wir gleichen jetzt die Anforderungen aus dem Brandschutznachweis oder der Bauordnung mit den Leistungen, die uns über diesen Bescheid zugesichert werden, ab und schauen, ob das System passt. Und manchmal ist es sogar so, dass wir verschiedene Varianten in einer so einer Zulassungsbescheid haben. Also kann durchaus sein, dass unter bestimmten Bedingungen schwer entflammbar ist, unter anderen vielleicht auch nur normal entflammbar. Und dann gibt es andere Systeme wie die Holzweichfasersysteme, die eben halt grundsätzlich als normal entflammbar eingestuft werden. Genau. Und das ist eigentlich das, was ich tun muss.
Ja, genau. Und vielleicht noch eine Ergänzung, wird jetzt wahrscheinlich bei uns Holzbauern nicht so oft vorkommen. Wenn ich jetzt aus der Bauordnung brauche ein nicht brennbares WDVS-System, dann, da sieht man es nämlich sehr, sehr eindeutig oft, dann kriege ich das oft mal nicht mal, wenn ich eine Steinwolleplatte habe und dann Putz drauf habe, kann es sein, dass es immer noch nur schwer entflammbar ist, weil der Putz unter Umständen quasi organische Bestandteile hat, die mir dann nicht zu einem nicht brennbar führen. Ja? Und das heißt, ich muss Dämmstoffe, Putzsystem, Aufbau, alles muss passend sein.
Okay, also das heißt, da waren wir jetzt schon, also wir müssen das wirklich kurzum ganz genau lesen und das auch wirklich Anforderung und Leistung miteinander abgleichen, wie eigentlich das immer so der Fall ist. So, und jetzt haben wir ja sehr stark so ein bisschen, wenn man so will, so ein bisschen in die Situation hineingeflüstert, Bauprodukt, wenn man so will. Wir haben uns jetzt da so relativ auf dieser Ebene Bauprodukt bewegt, wenn man sich da so eine Schnittstelle vorstellt. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch noch Zulassungen in diesen Zulassungen, also in der allgemeinen Bauartgenehmigung. Wir sind ja beim Kombibescheid. Da gibt es wahrscheinlich auch noch ein paar Zusatzanforderungen, habe ich gesehen. Und vielleicht kann man die auch noch mal ein bisschen rausarbeiten.
Ja, es steht, also das regelt ja den gesamten Aufbau. Und das heißt, es ist nicht nur die Materialzusammensetzung jetzt da drin, sondern da kommen noch so Zusatzmaßnahmen wie zum Beispiel der Brandriegel, den ich bei den WDVS einsetzen muss. Das heißt, wenn schwer entflammbar, heißt ja nicht brennbar, sondern das wird auch brennen zu einem gewissen Grad. Und dann gibt es so Brandriegel, horizontale, die dann in den Geschossstößen oder jeden zweiten Geschossstoß anzuordnen sind. Sockelbrand, einen nicht brennbaren Sockelbereich unter Umständen auszubilden und eben ja so einen Punch an Maßnahmen, der dann zu diesem Systemverhalten führt. Ja, wir reden ja immer, das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen da in der Bauordnung, die sagt nur schwer entflammbar, das ist normal, schwer entflammbar ist eine Baustoffanforderung, aber wir reden ja hier von einem System, das dann schwer entflammbar sich darstellt.
Okay, das heißt, dieses ganze Zusammensetzen aus diesem sogenannten Kombibescheid, ne, das ja das Bauprodukt regelt, und das Zusammensetzen, das ist dann sozusagen die allgemeine Bauartgenehmigung. Also da aus diesem Zusammensetzen und aus diesen ganzen Anforderungen, die dann mit einem Brandriegel und so weiter entstehen, daraus entsteht dann die Bauart, die dann in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung mündet. Das heißt, für uns übersetzt, selbst wenn ich das richtige Material auswähle, reicht es noch nicht, sondern ich muss gemäß dem Bescheid die Bauart und die Bauprodukte nach den Regeln dieser Bauart zusammensetzen.
Das würde mich jetzt wirklich sehr freuen, wenn die heutigen Zuhörer das verstanden haben, dass man da eben genau reinliest und sich genau an das hält, weil, wie gesagt, das kriege ich oft draußen diese Problemstellungen, dass das eben nicht genau beachtet wird und dann nicht genau das gemacht wird, wie im Bescheid steht. Und dann geht es immer los mit den Gutachten und so weiter. Und das kostet nur jede Menge Ärger und viel, viel Geld. Und das kann man vermeiden, indem man es halt von Anfang an schön macht.
Okay, also dann fassen wir doch noch einmal zusammen und gehen das durch. Also wenn wir einen sogenannten Kombibescheid haben mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und einer allgemeinen Bauartgenehmigung, dann ist das also nur der Anfang, den finde ich beim DEBT. Und dann schaue ich mir an, passt das System grundsätzlich zu meiner Bauart? Stimmen die Anforderungen aus der Bauordnung mit den Leistungen meiner Zulassungsbescheide, sowohl der bauaufsichtlichen Zulassung als auch der Bauart zusammen, stimmen zum Beispiel die Baustoffklassen, stimmen die Komponenten, und das ist das Wichtigste, kann ich das System genau so ausführen, wie es in diesen Zulassungsbescheiden beschrieben wurde. Und was passiert, wenn eines dieser Dinge nicht passt? Was passiert dann?
Ja, den muss ich jetzt mal vorausschicken. Ich kenne keinen, der das hätte schöner zusammenfassen können. Und,
Danke.
aber wenn das jetzt eben, wenn ich da einzelne Sachen nicht pass, nicht, also quasi nicht anwende oder nicht richtig mache, dann habe ich keine Übereinstimmung. Dann erfülle ich die geforderte Leistung nicht. Ja, und dann ist es einfach. Sag jetzt mal, da bleibt es beim Schwarzbau. Ich kenne jetzt keine Bezeichnung, die das darstellt, weil es eigentlich ja richtig gemacht sein muss. Ja, und das ist, wäre jetzt die Botschaft, nur weil ich einen Bescheid über irgendwas ausgestellt habe, ist das kein Freifahrtschein, sondern ich muss den auch so machen, wie es ist. Und dann ist es eine Gebrauchsanweisung, auf die ich am Ende meine Übereinstimmung erkläre.
Also das heißt, Lessons learned. Wir müssen erstens genau lesen und uns dann an das Gelesene auch noch halten. So, und jetzt denken ja aber alle, dass es bei diesem Zulassungs- und Bauartthema immer um Brandschutz geht. Immer wenn ich das Thema höre, kommt sofort der Brandschutz ins Spiel. Aber, und das ist jetzt, ich gehe jetzt mal ganz weit weg von diesen alltäglichen Themen, denn alles, was wir einbauen, ist von Verwend- und Anwendbarkeitsthematik betroffen. Also alles, was wir machen, muss immer einen Verwend- oder Anwendbarkeitsnachweis haben. Und jetzt möchte ich mal ein Beispiel machen aus diesem Abschnitt A4 Sicherheit in der MVVTB. Und wir schauen uns mal ein Dachsicherheitssystem an. Das heißt, ich gehe jetzt ganz bewusst ganz weit weg von den Themen, die wir bisher hatten. Und ich will oder muss ein Seilsystem auf einem Dach installieren. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, was man dann tun muss.
Also, du sprichst jetzt so ein Sekurantensystem da an. Das ist
Zur
jetzt was.
Herstellerbezeichnung, das ist ein
Echt, ist das?
Einzelanschlagpunkt, ja.
Ja, dann entschuldige ich mich hiermit. Das war nicht mein. Aber okay, also so ein Dachsicherheits. Okay, bleib beim Wort. Dachsicherheitssystem. Und das ist ja was, was jetzt ja noch nicht so häufig da vorkommt und so häufig angewandt wird. Deswegen, es wird keine technische Baubestimmung dafür geben, sprich. Und das heißt, wir gehen jetzt wieder über das DEBT, suchen uns bei dem Zulassungsdownload mal raus, was wir da finden. Und dann werden wir meistens eben so einen Kombibescheid dort finden, der einerseits jetzt die ganzen Einzelteile, also die Produkte regelt und andererseits eben, wie ist die Errichtung, also wie ist der Zusammenbau und die Montage.
Okay, also dann nehmen wir uns das wieder zusammen. Also es gibt dann wieder einen Kombibescheid, der sowohl das Bauprodukt als auch die Bauart regelt. Auf der Bauproduktseite wird zum Beispiel festgelegt, aus welchen Materialien diese einzelnen Komponenten bestehen, zum Beispiel bestimmte nicht rostende Stähle und so weiter. Und diese Eigenschaften können dann auch über bestimmte Prüfzeugnisse und Prüfmethoden nachgewiesen werden. Und das heißt, die Herstellung ist dann letztlich genau definiert über diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Und dann geht's weiter, oder?
Genau. Und dann wird halt beschrieben, wie das Ganze zusammengebaut werden muss. Da können wie der Untergrund, also wo rein muss ich diese Stiele jetzt sozusagen, die Seilhalten da reinschrauben, wie muss der Untergrund beschaffen sein, bis hin zum Beispiel auch, mit welchem Drehmoment ich unter Umständen welche Schrauben anzuziehen habe, um das richtig zu machen. Also nicht einfach rein, bis das Wasser rauskommt, sagt man ja, oder nach fest kommt ab, ist ja auch immer was, sondern es kann unter Umständen also wirkliche systemzugehörigen Angaben geben, wie das Ganze dort aufgebaut werden muss. Und ja, und am Ende ist eben wieder das Gleiche, ich muss alles so machen, wie es da drin steht.
Genau, und ganz wichtig, diese Ausführung von so einem Dachsicherheitssystem darf auch nicht irgendwer machen, sondern das müssen Firmen machen, die entsprechende Erfahrung oder Einweisung haben. Und am Ende, und das ist jetzt so ein wichtiger Punkt, und jetzt kriegen wir wieder diesen Link zum Bauprodukt, zur letzten Folge, am Ende muss die Firma auch bestätigen, dass das nach diesem Bescheid umgesetzt wurde. Und dann kommt jetzt wieder ganz ein wichtiger Punkt, das ist die Übereinstimmungserklärung des Errichters. Und das ist sozusagen das Pendant zu diesem Ü-Zeichen oder dieser ÜH-Thematik bei den nationalen Bauprodukten, jedoch jetzt auf der Bauartenebene. Wir haben also dieses ÜH oder ÜZ bei der Bauproduktenebene, und die Übereinstimmungserklärung des Errichters ist die Bauartebene. Und genau die braucht man dann am Ende. Und da bestätigt er eben, dass er von dieser Bauart nicht wesentlich abweicht. Das haben wir aber nochmal gesondert ja schon besprochen. Und er bestätigt, dass er es eben gemäß dieser ABG errichtet hat und mit dem Bauwerk verbunden hat.
Das ist meistens auch genau der Zeitpunkt, wo sie dann draufkommen, die Errichter, dass sie nicht gescheit in den Bescheid reingeschaut haben, wenn sie dann unterschreiben sollen, dass es übereinstimmt, dann ja, aber jetzt habe ich es doch ein bisschen anders gemacht. Und eben da nochmal macht es genauso von Anfang an, und dann könnt ihr da in Ruhe auch unterschreiben. Und das kann aber noch ein bisschen drüber hinausgehen, über diese jetzt beschriebenen Vorgänge, zum Beispiel bei diesem Dachsicherheitssystem, aber auch bei allen anderen Sachen muss ich ja natürlich schauen, dass das auch hinterher im Betrieb noch den Anforderungen entspricht. Das heißt, ich muss das regelmäßig kontrollieren und beschädigte Teile austauschen. Und da ist jetzt der klassische Übergang von dem Errichter, der mit seiner Übereinstimmungserklärung sozusagen gesagt hat, ich habe das alles einwandfrei montiert und das entspricht alles den Gegebenheiten, hin zu dem Betreiber, der dann die Pflicht für den sauberen Unterhalt hat. Auch das ist in der Bauordnung beschrieben. Der Bauherr oder den quasi Verfügungsberechtigte, der hat schon zu sorgen, dass das Zeug auch instand gehalten ist.
Ja, okay, dann haben wir praktisch mit unserem Kombibescheid, also ABZ und ABG, ein komplettes Regelwerk, das vom Beginn, also vom Material über die Herstellung, über die Montage mit der Bauart bis hin zur Nutzung und Wartung, wenn es dann sozusagen in die Betreiberpflichten übergeht, ein Regelwerk darstellt. Und wenn all diese Punkte eben eingehalten werden, und dann ist das System auch im klassischen Sinne anwendbar als ja, Bauprodukte, die mit dem Bauwerk über eine Bauart verbunden werden. Und das ist doch, glaube ich, ganz eine wichtige Erkenntnis, die wir für heute haben, oder?
Ja, absolut. Also ich muss den Nachweis finden, den entsprechenden, und dann muss ich ihn richtig anwenden. Und beides stellt eine gewisse Herausforderung offensichtlich dar.
Okay, dann bleibt für uns die Erkenntnis für heute, Bauprodukte alleine bauen wahrscheinlich noch kein Gebäude. Dazu braucht es die Bauart als zentralen nationalen Regelungstatbestand, die uns hilft, aus Bauprodukten ein Gebäude zu errichten. So würde ich doch das mal zusammenfassen.
Absolut richtig, ja. Die Bauart, durch die Bauart komme ich erst überhaupt zum Bauwerk, allein die Bauprodukte werden wir weiter noch nicht weit kommen.
Naja, dann haben wir doch eigentlich unseren Abschluss für heute gefunden. Ich glaube, wir haben unseren Zuhörern heute schon erklären können, was der Unterschied zwischen Bauprodukten und Bauarten ist, welche Wege wir haben, wenn wir keine technischen Regeln dafür haben. Ansonsten halten wir uns einfach an die technischen Regeln. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge angekommen, und wir haben einen der wichtigsten Grundsteine fürs Verständnis des deutschen Baurechts gelegt, nämlich die Bauart. Ich möchte mich bei den Zuhörern wieder fürs Zuhören bedanken und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder in der Folge 7 unseres Woodcasts und da werden wir uns dann tiefer unterhalten über Brandschutz und Schallschutz. Da werden wir dann jetzt wirklich mal rangehen an die praktische Orientierung. Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ja, den Dank möchte ich auch wieder geben und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns ein Feedback und stellt uns eure Fragen. Wir nehmen alles gerne auf und freuen uns da auf die nächsten Folgen.